So, wir kommen heute zur heutigen Lesung. Kolosser, Kapitel 1, Verse 1 bis 14. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und Timotheus, der Bruder, an die Heiligen in Kolosse und gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten alle Zeit für euch, nachdem wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen gehört haben, durch die Hoffnung, die euch im Himmel aufbewahrt ist, von der ihr zuvor im Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört habt, das zu euch gekommen ist, wie auch in alle Welt, und Frucht bringt, wie unter euch, vom Tag an, an dem ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Wie er auch von Epaphras, unserem geliebten Mitarbeiter, der ein treuer Diener Christi für euch ist, gelernt habt. Und der uns von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, als wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, aller Weisheit und geistlicher Einsicht, damit ihr des Herrn würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht gefallt und Frucht bringt in jedem guten Werk und zunehmt in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht zu aller Geduld und Langmut mit Freuden und dem Vater dankt, der uns befähigt hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, haben. Worte des lebendigen Gottes.
Danke sei dir, Herr.
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich für dein lebendiges Wort. Lass es nun in unseren Herzen Wurzeln greifen, dass es Frucht bringt zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Ja, es fühlt sich an, als sei ich schon Ewigkeit nicht hier vorne gestanden. Ich war im Urlaub und war krank und ich denke, wow, jetzt geht es los mit einer neuen Predigtreihe. Das Predigtthema heute, das seht ihr, heißt die verändernde Kraft des Evangeliums, und es ist die erste Predigt aus einer neuen Reihe im Kolosserbrief. Und ihr habt schon gemerkt, die neutestamentlichen Briefe sind ein bisschen dichter als das, was wir vielleicht in den letzten Wochen so angeschaut haben. Aber ich denke, da ist so viel drin. Es wird trotzdem eine richtig gute und reiche Erfahrung für uns werden. Vielleicht fragt ihr euch, worum geht's im Kolosserbrief? Man könnte diese Frage sicherlich auf verschiedene Weisen beantworten, aber in dem Brief malt Paulus uns ein Bild von Jesus Christus vor Augen, das die Grenzen unserer Vorstellungskraft sprengt. Und wie wir sehen werden, ist dieses Bild nichts, was irgendwo dort draußen oder dort droben getrennt von unserer Lebenswirklichkeit existiert, sondern es verändert alles. Diese Botschaft des Evangeliums, das hier so klar erklärt wird, verändert alles. Alles zum Guten, sollte ich vielleicht ergänzen. Ich denke, es ist wichtig, auch wenn wir uns daran erinnern, dass dieser Brief nicht nur für die Christen damals in der römischen Stadt Kolosse geschrieben wurde, im ersten Jahrhundert, sondern dass er als Teil von Gottes Wort eben auch eine kraftvolle Botschaft für uns hat. Der Kolosserbrief ist Gottes Anrede an uns und er enthält eben eine wunderbare Botschaft mit einer Kraft, die unser Leben völlig verändern kann. Ganz kurz zum Hintergrund des Briefs. Der Brief wurde vom Apostel Paulus, das sehen wir hier gleich im ersten Vers, vom Apostel Paulus gemeinsam mit seinem Mitstreiter Timotheus so ungefähr im Jahr 62 nach Christus verfasst. Das heißt, die Ereignisse um Jesus, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung 3 Tage später, ist noch ganz frisch. Vor weniger als 30 Jahren sind sie geschehen. Und in dieser Zeit hat sich die Kunde von diesen Ereignissen von Jerusalem aus mit unglaublicher Geschwindigkeit im Römischen Reich und weit darüber hinaus verbreitet. Das Evangelium erweist sich als kraftvolle Botschaft, überall wo es verkündigt wird, entstehen in kürzester Zeit lebendige, neue Christengemeinden und die Gemeinde in Kolosse ist eine davon. Nach allem, was wir aus dem Brief hier über die Kolossergemeinde erfahren können, besteht sie aus einer Mischung von Juden und Nichtjuden, die aber alle noch ziemlich jung im Glauben sind. Sesselchristen sind sicherlich nicht, dafür bringt das Christsein im ersten Jahrhundert einfach zu viele Nachteile mit sich, sondern sie sind mit Leidenschaft dabei und Feuereifer und sie wollen den nächsten Schritt im Glauben gehen. Vielleicht bist du auch an dieser Stelle, dass du denkst, ja, ich will hin zu einem authentischeren, zu einem kompletteren Christsein. Das ist der Titel eines Heftes über den Kolosserbrief damals. Das hat tatsächlich den Titel Der vollständige Christ, The Complete Christian. Und so kann man die Botschaft des Kolosserbriefs eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also diese jungen und leidenschaftlichen Christen loten oft noch aus, welche Veränderungen das Christsein eigentlich mit sich bringt. Und manche Vorstellungen, muss man auch sagen, sind dabei hilfreicher als andere. Manche sind sogar ziemlich bedenklich. Nicht alles, was unter christlicher Flagge fährt, hat wirklich was mit dem christlichen Glauben zu tun. Das war damals im ersten Jahrhundert schon so und das hat sich bis heute nicht geändert. Paulus selbst war übrigens nie in Kolosse selbst. 7-8 Jahre davor war er für 2 Jahre in Ephesus, das ist ungefähr 100 Kilometer weiter Richtung Meer, am Meer. Und von dort hat sich das Evangelium dann in der ganzen Provinz Asia nach Kolosse hin ausgebreitet. Und ein Mann namens Epaphras, der uns hier auch in Vers 7 begegnet, der hier auch als geliebter Mitarbeiter von Paulus bezeichnet wird, er spielt dabei wohl die entscheidende Rolle. Und er ist nun auch der Gemeindeleiter in Kolosse. Und der Brief kam zustande, nachdem Epaphras bei Paulus Rat gesucht hat. Also Rat über eben manche dieser bedenklichen Vorstellungen, die sich bei den Kolosser Christen eingeschlichen haben oder versucht haben einzuschleichen. Also so viel zum Hintergrund des Kolosserbriefs. Das war jetzt beim ersten Mal einfach nötig, dass wir so ein bisschen wissen, okay, in welchen Kontexten wurde dieser Brief eigentlich geschrieben. Heute schauen wir uns jetzt gleich die Begrüßung und das einleitende Gebet von Paulus an, denn schon dort entdecken wir diese verändernde Kraft des Evangeliums, die auch dein Leben heute von Grund auf verändern kann. Und konkret sehen wir in diesem kompletten Abschnitt hier 3 Veränderungen, die Paulus nennt. 3 Veränderungen. 2 sind schon geschehen und für sie dankt Paulus. Und für die 3. Veränderung bittet er Gott. Und diese 3 schauen wir uns jetzt der Reihe nach an. Der erste Unterschied, also den das Evangelium macht, den können wir in den Versen 1 und 2 sehen. Und dort sehen wir, das ist mein erster Punkt, das Evangelium schafft eine neue Identität. Das Evangelium schafft eine neue Identität. Wir sehen diese neue Identität, wenn wir mit Paulus anfangen. Er wird hier als Apostel beschrieben, ein Apostel Jesu Christi. Was Apostel bedeutet, das wissen sicherlich schon die meisten. Es ist ein Abgesandter, Paulus ist ein Abgesandter mit der vollständigen Autorität von Jesus. Er hat genau die gleiche Autorität wie Jesus. Jesus hat sie ihm übertragen. Und gut, wenn man pingelig ist, dann muss man sagen, genau genommen ist dieses Apostelamt keine neue Identität, sondern eher ein Amt oder ein Auftrag. Aber bei Paulus kann man das, also so wie wir ihn aus der Bibel kennen, nicht so richtig auseinanderhalten. Also er ist einfach der Apostel Paulus. Apostel gehört zu seiner Identität, deshalb habe ich es hier mit reingesteckt. Das ist Paulus. Auch die Kolosser, wenn wir Vers 2 anschauen, haben eine neue Identität bekommen. Schaut euch an, hier in Vers 2, dort werden sie als Heilige beschrieben. Heilige in Kolosse. Als Heilige stehen sie nicht auf Podesten und sie haben auch keinen Heiligenschein, sondern es sind ganz normale Menschen mit Ecken und Kanten, das werden wir noch sehen. Heilig sind sie nur deshalb, weil Gott sie berufen hat, um ein Leben mit ihm und für ihn zu leben. Das ist die eigentliche christliche Bedeutung von heilig. wie wir sie in der Bibel finden. Und das ist die neue Identität von allen, die an Jesus glauben. Nicht nur in Kelosle. Also auch du bist ein Heiliger oder eine Heilige, wenn du zu Jesus gehörst. Und wenn du noch nicht zu ihm gehörst, dann will ich dich einladen, dass du in den nächsten Wochen Jesus vom Kolosserbrief her kennenlernst und dass du seine Einladung auch annimmst. Vielleicht bist du dann am Ende auch ein Heiliger. Die Möglichkeit ist da. Zu dieser neuen Identität gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen und einiges davon wird uns in den nächsten Wochen auch noch beschäftigen. Aber schauen wir uns jetzt den zweiten Punkt an, nämlich in den Versen 1 bis 8, das Evangelium schafft neue Beziehungen. Das ist der nächste Punkt. Das Evangelium schafft neue Beziehungen. Hier in der Begrüßung spricht Paulus sowohl von Timotheus als auch von den Christen in Kolosse als Brüder oder etwas geschlechtsneutraler als Geschwister. Er tut das nicht, weil sie biologisch miteinander verwandt wären, sondern weil sie zu einer neuen Familie gehören. Sie gehören zu Gottes Familien. Es sind also nicht nur irgendwelche neuen Beziehungen, die Gott schafft, sondern sie gehören zu einer neuen Familie. Und das ist mein erster Unterpunkt hier, eine neue Familie. Wenn Jesus Christus unser Herr geworden ist, dann ist im selben Augenblick Gott unser Vater geworden. Wir dürfen Gott als Vater ansprechen. Und so bezeichnet Gott ja auch hier in Vers 2 Gott, der sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Also man könnte es auch so sagen, wer Jesus als Herrn hat, der hat Gott als Vater. Und wer Gott als Vater hat, der hat auf einmal richtig viele neue Geschwister. Das ist die neue Realität, die neue Beziehungswelt, in der wir auf einmal leben. Und das ist nicht nur eine höfliche Floskel, dieses Bruder oder Schwester oder eine fromme Metapher ohne irgendeine tiefere Bedeutung, sondern sie verbindet uns richtig eng miteinander, noch enger als eine biologische Familie das könnte. Denn Gottes Familie ist nicht weniger als unsere irdische Familie, sondern sie ist ungleich mehr. Unsere irdischen Familien weisen auf unvollkommene Weise auf diese vollkommene Familie hin. Gott schafft eine vollkommene Familie und wenn du an Jesus glaubst, dann bist du Teil dieser Familie. Und du hast wirklich in Christus Brüder und Schwestern, die dir enger verbunden sind als deine biologischen Geschwister. Wahnsinn, ne? Schaut euch mal um hier in der Gemeinde. Diesen Leuten seid ihr enger verbunden als mit eurer Familie. Also vor diesem Hintergrund wünscht Paulus dann diesen Geschwistern in Christus. Und er sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er wünscht, auch das ist keine leere Floskel, so wie man vielleicht in Bayern Grüß Gott sagt. Ja. Das ist auch eine Begrüßung, aber man meint sie nicht wirklich wörtlich. Ja, sondern es ist der Wunsch eines Bruders für seine Geschwister, dass die Gnade Gottes in ihrem Leben wirklich wirksam wird und dass das Leben der Geschwister in Christus von einem tiefen und alles umfassenden Frieden von Gott erfüllt ist. Und wenn Paulus heute hier wäre, dann würde er euch das Gleiche wünschen. Und weil er heute nicht hier sein kann, deshalb will ich das stellvertretend machen und will euch einfach sagen, Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das wünsche ich dir und wünsche ich euch von Herzen. Wenn wir uns den nächsten Teil anschauen, dann geht es immer noch um die neuen Beziehungen. Und zwar um ihren Charakter. Das ist mein nächster Unterpunkt, der Charakter der neuen Beziehungen. In Vers 4, da beschreibt Paulus diesen neuen Beziehungen, diesen Charakter der Beziehung mit zwei Begriffen. Und zwar erstens ihrem Glauben an Christus Jesus und zweitens ihrer Liebe zu allen Heiligen. Glaube und Liebe, das sind die neuen Beziehungen, die Gott in Christus geschaffen hat. Glaube heißt Vertrauen und dieses Grundvertrauen in Jesus verbindet uns eben mit ihm als Herrn und auch mit Gott als Vater. Der Glaube bringt uns in die Beziehung zu Gott. Und durch Glauben werden wir Teil von Gottes Familie und deshalb verbindet der Glaube uns nicht nur mit Gott, sondern eben notwendigerweise auch mit seiner Familie und damit mit allen anderen Christen, egal von welcher Konfession. Liebe zu allen Heiligen, nicht nur die lutherischen oder die anglikanischen oder die katholischen, Liebe zu allen Heiligen ist eine grundlegende Charakteristik des christlichen Lebens. Und vielleicht nur ganz kurz, damit wir das nicht falsch verstehen, wenn wir vielleicht noch nicht in dieser Ecke sind, dass wir uns zu den Christen zählen würden. Paulus sagt hier nicht, dass Christen nicht auch andere Menschen lieben sollen. Ja? Das sagt er überhaupt nicht. Sondern er redet von einer ganz besonderen Liebe für diese neue Familie. Ja? Und dieser besonderen Liebe für Gottes Familie spricht Paulus hier. So viel zu den neuen Beziehungen und was sie charakterisiert. Und für die Gott hier, für die Paulus hier auch dankt. Und auch wir dürfen dankbar sein, wenn wir bei anderen denselben Glauben und die gleiche Liebe für andere erkennen. Paulus sagt, das ist alles dem Wirken Gottes zu verdanken. Und das heißt, wir sind hier der Kraft des Evangeliums auf der Spur, wenn wir das Wirken Gottes sehen durch den Glauben und die Liebe im Leben anderer. Aber Paulus weiß auch, dass das erst der Anfang von Gottes Wirken ist. Und deshalb belässt er es hier nicht bei dem Dankgebet im ersten Teil, sondern er geht weiter und bittet für sie. In Vers 9, schaut euch das an, da sagt er, von dem Tag, als wir es gehört haben, also als wir von eurem Glauben gehört haben, haben wir nicht aufgehört, für euch zu beten und zu bitten. Ja, und da denke ich, wow, was für ein Vorbild im Gebet ist das, im Gebet für andere. So will ich auch für andere beten. Und vielleicht denkt ihr auch, wow, ja, so will ich für andere beten. Sei, wenn ich höre, dass jemand zum Glauben gekommen ist, oder wenn ich von der Liebe eines anderen Christen höre, dafür will ich Gott danken und will ihn bitten, dass es noch weiter geht, dass er die nächsten Schritte geht. Schauen wir uns dieses Bittgebet genauer an, denn wir sehen hier fünf Punkte, dazu gleich. Also das erste Anliegen von Paulus besteht darin, wenn wir uns hier Vers 9 anschauen, besteht darin, dass die Christen, denen er schreibt, dass sie verstehen, wie Gottes Vorstellungen für seine Familie aussehen. Ja, er sagt hier, dass sie erfüllt werden, so wie wir es vorhin auch gebetet haben am Anfang des Gottesdienstes, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichen Einsicht. Also ihr erinnert euch, die jungen Christen kamen zum Teil mit ihren eigenen Vorstellungen daher, wie es in ihrem Glaubensleben weitergehen soll. Ja, und manche davon waren bedenklich. Und in Vers 9 hier sagt Paulus, worauf es ankommt. Es sind nicht unsere Vorstellungen, wie es weitergehen soll, sondern worauf es ankommt, ist, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis von Gottes Willen. Denn dann sind wir in die richtige Richtung unterwegs. Und wir brauchen dafür alle Weisheit und geistliche Einsicht. Und natürlich, wenn wir aus Paulus' Perspektive denken, dann wissen wir, wo wir diese Einsicht finden, wir finden sie in Gottes Wort. Und Vers 10 nennt uns dann den Grund, warum diese Einsicht so wichtig ist. Nämlich, damit ihr des Herrn würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht gefällt. Und das sind die ersten zwei Punkte, die ich hier anmerken will. Damit sie des Herrn würdig leben und ihm in jeder Hinsicht gefallen. Der Herr, da denkt man vielleicht, wer ist der Herr? Ist es Gott? Nee, hier oben heißt es, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, also sie sollen Jesu Christi würdig leben. Dass man damit auch Gott würdig lebt, das ist klar. Aber das Wichtige hier ist, dass dass es hier nicht um die, sag ich mal, dass es ohne Jesus nicht geht. Ja? Deshalb legt Paulus so viel Wert drauf, dass wir des Herrn würdig leben. Wir können uns das so vorstellen, durch den Glauben an ihn wurden die Christen Teil von Gottes Familie. Durch ihn haben sie eine Liebe im Geist, die hier genannt wird. Und die Beziehung zu ihm ist damit auch, was alle anderen neuen Beziehungen zusammenhält. Das bedeutet, was heißt, in Christus zu sein. Ja? Die Beziehung zu Christus hält alles andere zusammen. Das heißt, wenn die Christen damals diese eine zentrale Beziehung schleifen lassen würden, dann würden alle anderen leiden. Und deshalb kommt es für Paulus mehr als alles andere darauf an, dass sie ihre Beziehung mit Christus weiter vertiefen, dass sie den nächsten Schritt gehen, dass sie diese Beziehung ins Zentrum ihres Lebens stellen. Wenn wir allerdings weiter lesen, dann gilt umgekehrt das Gleiche, dass sie, wenn sie die anderen Beziehungen schleifen lassen, auch die Beziehung mit Jesus leiden würde. Denn des Herrn würdig leben bedeutet, dass sie diese neuen Beziehungen vertiefen, dass sie ausleben. So leben sie des Herrn würdig, so ehren sie Jesus Christus und gefallen ihm. Und nun kommen also diese fünf Anliegen, für die Paulus für die Gemeinde in Kolosse betet. Die kommen hier nicht, also ihr müsst gut zuhören. Fünf Anliegen, das erste finden wir in Vers 10. Dort heißt es, dass sie Frucht bringen in jedem guten Werk. Ja, das ist das erste Anliegen, für das Paulus betet. Nicht jedes gute Werk bringt offensichtlich Frucht. Wir können uns so vorstellen, manchmal tun wir Gutes nach dem Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Aber das bringt keine Frucht. Man kann Gutes auch tun, um sich selbst in ein gutes Licht zu stellen. Aber auch das bringt keine Frucht. Sondern gute Werke bringen dann Frucht, wenn sie selbstlos Beziehungen fördern und vertiefen. Also indem sie anderen dieselbe Liebe erweisen, die Jesus uns erwiesen hat. Denn dann drücken wir die Liebe, dann drücken wir unsere Liebe zu Jesus aus, wenn wir anderen dieselbe Liebe zeigen. Durch gute Werke werden also gleich zwei Beziehungen gefördert. Zu Gott und zu anderen. Solche guten Werke können keine Rettung bewirken, ja, das ist ja auch klar. Sie bringen unsere Errettung zum Ausdruck. Ja, die Errettung ist schon geschehen. Die guten Werke kommen danach. Nicht davor, sondern danach. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, hier auch noch in Vers 10, dass sie zunehmen in der Erkenntnis Gottes. Je tiefer wir eintauchen in das Geheimnis von Gottes Wesen, je mehr wir Gott erkennen, umso mehr werden wir uns auch an ihm freuen und ihn anbeten. Es gibt nichts Erfüllenderes als zuzunehmen in der Erkenntnis Gottes. Und dadurch ehren wir Jesus, wenn wir seinen Vater immer mehr kennenlernen wollen, indem wir diese Erkenntnis erstreben. Und Paulus meint damit wieder nicht irgendwelche mystischen Erfahrungen, sondern im Kopf von Paulus ist klar, dass man diese Erkenntnis im Wort Gottes finden kann, indem wir über Gottes Wort meditieren, wo er selbst uns von sich erzählt, wo er zu uns nicht nur von sich erzählt, sondern zu uns spricht. Dort lernen wir Gott kennen. Dort spricht er zu uns in der Beziehung durch das Wort. Wir sollten nie denken, dass wir in unserer Beziehung mit Gott irgendwann an den Punkt kommen, wo wir Gott voll und ganz ergründet haben. Wie soll das möglich sein mit einem ewigen und unendlichen Gott? Diese Erkenntnis wird uns in Ewigkeit beschäftigt halten. Aber wir dürfen jetzt schon anfangen. Und es wird in Ewigkeit nicht langweilig werden, diesen Gott immer genauer kennenzulernen. Und genauso wenig sollten wir uns hier und jetzt zufrieden geben mit einer halbgebackenen Erkenntnis Gottes. Wir dürfen damit jetzt anfangen. Es wird eine Ewigkeit dauern. Und wenn wir die Erkenntnis Gottes anstreben, dann ehren wir Jesus Christus. Das waren die ersten, wie viel? 2 Punkte? Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also von solchen Vorstellungen kann man sich leicht überwältigt fühlen. Vielleicht geht es euch gerade so und denkt so, oh, das Christsein ist sowieso schon so anstrengend. Deshalb will ich euch nur noch kurz daran erinnern, Paulus betet. Ja, das ist ein Gebet. Und was betet er? Dass Gott diese Dinge schenkt. Ja, er weiß, dass das Gottes Willen entspricht. Und deshalb weiß er auch, dass Gott das möglich machen wird. Also wir können das ganz getrost in Gottes Hand legen. Wir brauchen uns nicht überfordert fühlen, sondern wir werden hier nur zum Kooperieren angespornt, wenn man so will. Paulus erzählt uns von diesem Gebet, damit wir wissen, was Gott mit uns vorhat. Und wir können mitgehen, mitschreiten in die gleiche Richtung. 3. Punkt. Vers 11. Dort heißt es, dass ihr gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht, zu aller Geduld und Langmut mit Freuden. Also Paulus betet dafür, dass sie in Geduld und Langmut wachsen und merkt ihr, wie stark er hier an diesem Punkt die Kraft Gottes betont. Gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht. Offensichtlich weiß Paulus genau, wie schwer Geduld und Langmut für uns sein können. Vielleicht entspricht das auch deinem Leben. Damals war es vielleicht in erster Linie der Spott und die Benachteiligung der Gesellschaft, wo einem irgendwann mal vielleicht die Sicherung durchbrennt. Ich merke es allerdings heute immer noch. Ich werde nicht verfolgt und nicht verspöttet, aber ich werde mit meinen Kindern ungeduldig. Und Paulus betet für Geduld und Langmut. Und vielleicht waren es damals und heute, vielleicht sind es auch heute noch, einfach die neuen Familienmitglieder, die man sich vielleicht gar nicht unbedingt selber ausgesucht hätte, mit denen man besonders viel Geduld und Langmut braucht. Wir sind ja nicht perfekt, sondern Gott hat uns trotz unserer selbst gerettet und in diese neue Familie reingebracht. Also für diese neuen Beziehungen mit Gott und mit der Welt und miteinander brauchen wir viel Geduld und Langmut und wir brauchen Gottes besondere Kraft in diesem Bereich. Und ich wünsche mir einfach mehr davon in meinem Leben. Und ich freue mich, wenn ich hier sehe, dass Paulus für Geduld und Langmut für andere betet. Vielleicht können wir das auch tun, dass wir füreinander beten, für Geduld und Langmut. 4. Punkt. 4. Punkt, da heißt es einfach nur am Ende von Vers 4, mit Freuden. Bei diesem kleinen Einschub ist eigentlich gar nicht so genau klar, wo er hingehört. Man könnte es so wie hier mit dem Vorangegangenen verknüpfen, aber es könnte auch mit Vers 12 zusammengehören und dann würde es heißen, und mit Freuden dem Vater dankt. Also man weiß nicht genau, gehört es hierhin oder dort. Ich habe 2 Monate lang über Freude gepredigt, deshalb will ich es hier nur bei einer Erinnerung daran belassen, was Freude laut Nehemia 8, Vers 10 in uns bewirkt. Dort heißt es, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das würde eher für die Verknüpfung mit dem Vorangegangenen sprechen, wo Paulus ja die Stärke so sehr betont. Aber, wie wir in der Predigtreihe über Freude auch gesehen haben, gehören Freude und Dankbarkeit genauso zusammen. Also sprich, beide Möglichkeiten sind gleich möglich und richtig. Und deshalb nehme ich das einfach mal als separaten 4. Punkt. Was bewirkt Freude? Ja, sie bewirkt Stärke. Sie würzt unser Leben. Also ein Leben ohne Freude, es ist ein trauriges Leben. Freude würzt unser Leben. Sie schürt unsere Leidenschaft für Jesus. Und deshalb ehrt Freude Gott, den Vater und den Sohn. Und es vertieft, die Freude vertieft deshalb auch unsere Beziehung zu ihm. Also Freude ist ein ganz wichtiges Element, für das Paulus hier betet. Und 5. und letzter Punkt in Vers 12, Dankbarkeit. Ja, dem Vater dankt, der uns befähigt hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Gemeint ist damit ein Anteil am ewigen Leben mit ihm. Ja, Gott hat uns dazu befähigt. Dankbarkeit ist also nicht einmal abgehakt, also Dankbarkeit für unsere Errettung, sondern so wie Paulus es sagt hier, ist es eine fortlaufende Sache. Gottes Gnade, Gottes Errettung gibt uns immer von neuem Grund zur Dankbarkeit. Geht dir das so, dass du immer von neuem denkst, wow, ich kann es gar nicht glauben, dass Jesus mich errettet hat, dass Jesus mir das ewige Leben geschenkt hat, dass Gott mich zu seinem Kind gemacht hat. Seid ihr dafür dankbar? Denn diese Dankbarkeit, die bringt auch wieder eine Kraft mit sich, die unser Leben verändern kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer von Neuem, so wie im Kinderlied gerade vorhin, sagen, danke Gott. Und nochmal, danke Gott, danke für all diese Dinge, aber vor allem für die Errettung. Danke. Lass diese Dankbarkeit dein ganzes Leben durchdringen und lass sie dich mit Freude erfüllen. Fünf Punkte, man könnte sagen, das ist der Fünf-Punkte-Plan von Paulus für ein vollständiges Christsein. Und mit diesen fünf Punkten ist die Kolosser-Gemeinde und sind wir auf dem richtigen Weg, um diese neuen Beziehungen zu Mitmenschen, zur neuen Familie und zu Gott zu pflegen und zu vertiefen. Und sicherlich kann man noch viel mehr zu jedem einzelnen dieser Punkte sagen. Aber das macht Paulus im Rest des Briefs, deshalb will ich da auch jetzt nicht zu tief einsteigen. Aber im Kern sagt Paulus hier, das sind die fünf Punkte, die für euch wichtig sind. Und deshalb sollten sie auch für uns wichtig sein. Ja? Die Frucht, die Erkenntnis, die Kraft zu Geduld und Langmut, die Freude und die Dankbarkeit. Lasst die euer Herz verändern. Und lasst euch nicht davon überfordern oder überwältigen und denkt, oh, da sind so viele Baustellen hier. Wenn ich das jetzt ausarbeite, da ist so eine riesen To-Do-Liste vor mir, das schaffe ich gar nicht. Das ist ja ziemlich anspruchsvoll, was Paulus hier sagt. Aber, also auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, oh, habe ich alles abgehakt. Huh? Aber ich denke, dann hat man wahrscheinlich noch nicht begriffen, in welcher Tiefe sich unser Leben eigentlich verändern muss, damit wir des Herrn würdig leben und ihm in jeder Hinsicht gefallen. Also gib dich nicht zufrieden damit, wo du gerade bist, aber lass dich auch nicht überwältigt fühlen mit dem, was Paulus hier vor uns ausmalt. Beides ist gleich wichtig. Und ich denke, in beiden Fällen ist es ganz, ganz außerordentlich wichtig, dass wir die Kraftquelle erkennen, die unsere Veränderungen ermöglicht. Und das ist mein letzter Punkt. Und der heißt immer, Evangelium wirkt die Kraft Gottes. Im Evangelium wirkt die Kraft Gottes. Und das sehen wir, wenn wir hier einfach weiterlesen in Vers 12. Dort heißt es, dort sagt Paulus, dass Gott der Vater uns befähigt hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Also Gott ist es, der befähigt. Die Kraft kommt von ihm. Aber wir sollten auch auf die Vergangenheitsform Acht haben. Gott hat uns schon befähigt. Er hat uns schon dort hineinversetzt. Im einen Sinn sind wir schon da. Ja, wir brauchen uns nicht überwältigt fühlen. Gott hat uns schon in seine neue Familie hineinversetzt. Gott hat uns befähigt und in den nächsten Folgen, in den zwei folgenden Versen erklärt Paulus, wie Gott uns befähigt hat. Dort in den Versen 13 und 14 erklärt Paulus auf unglaublich kraftvolle Weise, was das Evangelium ist und was es bewirkt hat, was Gott durch seinen Sohn Jesus für uns getan hat. Und er erinnert die Kolossergemeinde daran, dass wir alle einmal unter der Macht finsterer Mächte lebten. Vielleicht war uns das gar nicht bewusst, aber wir haben einmal unter der Macht finsterer Mächte gelebt und wenn wir noch nicht zu Jesus gefunden haben, dann leben wir immer noch unter der Macht finsterer Mächte. Mächte, die uns vom guten und allmächtigen Gott getrennt halten, damit wir ihm bloß nicht vertrauen. Damit wir bloß nicht erkennen, dass es ein guter und gnädiger und barmherziger Gott ist, der uns liebt. Das ist die Kraft der Finsternis, die Macht der Finsternis. Von Natur aus vertrauen wir Gott erst einmal nicht. Und Liebe empfinden wir auch nur für ein paar wenige Menschen, wenn wir ehrlich sind. Und das auch meistens nicht auf sehr fruchtbringende Art und Weise. Selbst ein kurzer Blick auf unser Leben offenbart, dass wir alle unter der Macht der Finsternis waren oder noch sind. Aber all das hat sich geändert für die Kolosserchristen. All das hat sich geändert durch den Glauben an das Evangelium, das Paulus hier so eindrücklich beschreibt. Paulus sagt, er, das ist Gott, hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Paulus sagt, gerettet, erlöst, vergeben. Wie hat Gott das erreicht? Hier steht es, Jesus hat sein Blut gegeben für unsere Erlösung, damit wir die Vergebung der Sünden haben können. Indem er sein Leben für uns gibt, für uns, trotz allem, was wir getan haben, hat Gott uns gerettet. Und wenn man begreift, wie unbegreiflich gut Gott an uns Menschen handelt, dann erkennt man in Wahrheit die Gnade Gottes. So heißt es in Vers 6 von den Kolossern. Ja, wie unter euch, sagt er, von dem Tag an, an dem ihr das Evangelium gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Und von Hoffnung erfüllt beginnt auf einmal unser Herz für Jesus und für Gott, seinen Vater, zu schlagen. Und wenn du nicht weißt, wovon ich rede, dann hast du vielleicht noch nie die Kraft Gottes in deinem Leben erlebt. Und ich wünsche dir, dass du dein Herz öffnen kannst für die Gnade und die Liebe Gottes. Aber auch uns Christen tut's gut, wenn wir von Neuem den Blick auf die große Gnade Gottes richten. Denn so wird die Kraft Gottes auch in uns von Neuem heute stark. Gott hat uns befähigt. Er hat uns durch seinen Sohn Jesus Christus gerettet. Er hat uns erlöst, er hat uns vergeben, er hat uns versetzt. Und wenn diese Botschaft des Evangeliums unsere Herzen ergreift, wenn wir sie glauben, dann hat Gott uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Wir sind nicht mehr unter der Macht der Finsternis. Eine Machtverschiebung hat stattgefunden, ja? Nicht mehr diese Kraft, die uns verändert oder zurückhält, sondern diese Kraft im Reich seines geliebten Sohnes wirkt jetzt in uns. Jede Kraft, damit sie im Leben eines Menschen wirksam wird, damit sie wirksam wird, braucht eine Verbindung, ja, eine Kopplung, eine, wie auch immer. Ich bin kein Mechaniker, aber beim Auto muss die Kupplung kommen lassen, ja, damit die Kraft vom Motor auf die Räder übertragen wird. Wie überträgt sich die Kraft Gottes in unser Leben? Wie wird hier von der Kraft Gottes, die ja unbestreitbar da ist, er ist ja der allmächtige Gott, wie wird sie in unserem Leben wirksam? In Vers 5 finden wir die Antwort. In Vers 5 heißt es, dass Gott Glauben und Liebe geschaffen hat, und zwar durch die Hoffnung, die euch im Himmel aufbewahrt ist. Die Hoffnung, von der ihr zuvor im Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört habt. Ja, also wir müssen uns das so vorstellen, getrennt von Gott waren wir ohne Hoffnung auf ewiges Leben, weil Gott allein ewiges Leben schenkt, aber wir sind getrennt von Gott. Ohne Hoffnung, jemals die wahre Liebe Gottes erfahren zu können. Ohne Hoffnung, dass wir befreit werden können von der Schuld, die wir uns unter der Macht der Finsternis aufladen. Denn getrennt von Gott leben wir für uns selbst und unsere eigenen Ziele. Denken wir zumindest. Aber wir leben nicht mit Gott. Und wir fragen auch nicht, was Gottes Plan für uns ist. Und dort sind wir unter einer anderen Kraft. Und in diese Finsternis hinein, in diese Finsternis hinein spricht Gott das Evangelium der Hoffnung. Und das ist die Übertragung der Kraft Gottes in unser Leben. In der Hoffnungslosigkeit schenkt Gott uns Hoffnung. Und die Kraft Gottes wird durch uns wirksam, in uns wirksam und versetzt uns in das Reich seines geliebten Sohns. Das Resultat eines Lebens ohne Gott ist völlige Hoffnungslosigkeit, weil wir alle eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und wir beruhigen uns vielleicht mit dem Gedanken wie, naja, wir sind ja besser als andere. Aber das ist doch nicht das, was vor Gott zählt. Für Gott zählen Beziehungen, für Gott zählt Glaube, Vertrauen, für Gott zählt Liebe von ganzem Herzen und mit aller Kraft. Und das kann niemand hier drüben für sich in Anspruch nehmen. Auch hier ist noch alles unvollkommen und im Werden. Ohne Gott sind wir hoffnungslos verloren. Aber eben da hinein verkündigt Gott die Hoffnung des Evangeliums. Jesus ist für euch gestorben. Er hat getan, was ihr nicht tun konntet. Sein Blut befreit euch von eurer Schuld und schenkt Vergebung. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben und sind Teil von Gottes Familie, völlig unverdient. Und auf einmal wird die mächtige Kraft Gottes in uns wirksam und bewirkt. Glauben und Liebe, Freude, Dankbarkeit, Frucht in jedem guten Werk, das ist die Kraft, die uns verändert. Spürt ihr die Kraft dieser Botschaft? Diese Botschaft verändert Leben. Sie hat nicht nur dort Glaube und Liebe geschenkt, sondern auch jetzt hier wirkt im Evangelium die Kraft Gottes. Und alles, was Gott in unserem Leben bewirken will, das bewirkt er durch das wahre Wort des Evangeliums. Alles. Indem wir uns Jesus zuwenden und seine Gnade immer neu für uns in Anspruch nehmen. Im Evangelium wirkt die Kraft Gottes. Ja, und wenn Paulus diese Kraft bei anderen am Werk sieht, was tut er? Er dankt Gott. Und er sagt es gleich noch denen, für die er dankt, damit sie ermutigt werden. Und dann betet er noch für sie und sagt es gleich noch denen, für die er betet, damit sie angespornt werden, dankbar mit Gottes Wirken zu kooperieren. Also es ist einerseits Paulus, der sich an Gott wendet, damit dieselbe Kraft weiter in diesen Menschen wirkt. Und da ist die Hinwendung zu den Menschen, dass sie mit diesem Wirken kooperieren. Es ist Ermutigung und Ansporn, dieses Gebet, dass sie teilhaben an der Veränderung, die Gott in ihnen bewirken will. Und das bedeutet als Anwendung zwei Dinge für uns. Erstens ermutigt uns diese Stelle, dass wir selbst Gottes Wirken zuerst in uns wahrnehmen. Ja, so wie es hier beschrieben wird. Zuerst, dass wir erkennen, wow, mein Glaube kommt nicht von mir. Meine Liebe kommt nicht von mir. Die sind Geschenke Gottes. Ja, und Gott hat sie durch Hoffnung in mir bewirkt. Und dass auch die zukünftigen Veränderungen in uns als Gottes Wirken wahrnehmen. Ja, es ist seine Kraft. Wir müssen das und wir dürfen das gar nicht aus eigener Kraft versuchen. Sonst tun wir das, um uns die Ehre zu bringen. Wie tun wir das? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Indem wir uns hin zum Evangelium wenden, uns daran freuen, da wird die Kraft groß. Zweitens ist die Stelle aber auch Ansporn, dass wir für andere genauso danken und bitten, wie Paulus es hier tut. Ja, Theo wird gleich für uns beten, wird dieses Gebet hier aufgreifen. Und deshalb will ich mich hier kurz fassen. Und als dritten Punkt, den ich gar nicht angekündigt habe, als letztes dürfen wir auch Mut und Zuversicht schöpfen durch die Tatsache, dass Gott eben die Kraft für alles schenkt, was er in unserem Leben bewirken will. Das wird er auch bewirken. Er hat uns befähigt, er hat uns hineingesetzt, er wird uns auch drin behalten und uns so verändern, wie es ihm Ehre schafft. Ich Ich will euch ermutigen, dass ihr die Kraft für diese Veränderung nirgendwo sonst sucht als bei Jesus Christus. Das ist die Botschaft des Kolosserbriefs. Nirgendwo sonst. Denn in seinem Evangelium finden wir neue Hoffnung. Und diese Hoffnung ist es, die in euch Gottes Kraft wirksam werden lässt. Lasst uns dafür zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Hoffnung des Evangeliums. Wir danken dir für deine Errettung durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, dass du uns versetzt hast aus der Macht der Finsternis in das Reich deines geliebten Sohnes. Und wir danken dir für die Kraft, die dadurch in uns allen wirkt. Lass sie machtvoll wirksam sein, damit wir Jesu würdig leben und ihm in allen Dingen gefallen. In seinem Namen beten wir. Amen.